Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Jessica, wir wollen uns heute einem Thema widmen, was wir schon länger auf dem Zettel hatten und jetzt es endlich mal geschafft haben, ein bisschen auszuarbeiten. Und zwar geht es darum, ob die Schule eigentlich eine Dienstleistung ist und auch so gesehen werden sollte. Dienstleistung hat sich ja, würde ich sagen, in den letzten 10 bis 20 Jahren ziemlich stark verändert. So eine Player wie Google, Amazon sind auf den Markt getreten. Man kriegt Dinge viel schneller, Kommunikation ist viel schneller geworden. Und das Ganze hat ja auch Dienstleistung betroffen. Wie sieht es aus bei dir in der Schule? Hörst du auch solche Sätze wie, wir zahlen schließlich Steuern? Wenn mein Kind nicht lernt, muss die Schule das lösen. Oder dass die Eltern sagen, ich erwarte eine Rückmeldung möglichst heute noch.
Ja, genau. Also im Lehrerzimmer hört man oft den Satz, die Eltern scheinen die Schule als Dienstleister zu sehen. Also ich glaube, die Tendenz ist auf jeden Fall da. Lass uns kurz nochmal besprechen, was eine Dienstleistung aber tatsächlich dann ist. Eine Dienstleistung folgt dann einer klaren Logik eigentlich. Also ich zahle, also bekomme ich ein Ergebnis. Ich habe Anspruch, also wird geliefert. Und wenn das Ergebnis nicht stimmt, kann ich reklamieren.
Und genau, es gibt ja meistens auch Dienstleisterverträge dann. Wenn man die mit jemandem abschließt, ist ja genau klar definiert, das und das wird von der Dienstleistung erbracht und dazu gibt es dann einen entsprechenden Preis. Und wie du gesagt hast, ja, ein Ergebnis wird dann entsprechend erwartet. Wir haben also die Dienstleistung, die dieses abgeschlossene Projekt sozusagen ist. Wenn du sagst, Schule ist das nicht, was ist dann der Unterschied?
Schule funktioniert ja anders. Also eine Schule garantiert kein Produkt. Es gestaltet einfach Lernprozesse und Lernprozesse sind einfach nicht linear. Sie sind nicht vollständig steuerbar. Sie sind nicht vollständig kontrollierbar und vor allem nicht delegierbar. Eine Schule funktioniert anders als ein Friseurbesuch zum Beispiel oder eine Autowerkstatt. Also die Schule bietet Lerngelegenheiten. Sie verkauft kein garantiertes Ergebnis. Und wenn Lernen kein Produkt ist, dann ist Lernen einfach nur ein Prozess. Und dieser Prozess, der hängt einfach von der Motivation, von der Beziehung, von Übung, von Tagesform, von Eigenverantwortung ab. Und man kann das alles nicht nur an der Schule koppeln.
Auch wenn diese Kundenlogik nicht erwünscht ist, weißt du, welche Prozesse dahinter stehen oder welche Dinge dahinter stehen, warum es dann dennoch in diese Richtung geht?
Ein paar Treiber spürt man schon an Schulen. Also zum Beispiel gesellschaftlicher Wandel ist ja ein Thema. In vielen Bereichen sind Eltern Kunden. Also in Kitas, in Therapie, in Vereine, Nachhilfe, Apps, da zahlen die Eltern. Und dann fällt es wahrscheinlich schwer, irgendwie diesen Status wieder loszulassen, wenn es um Schule geht, weil das sind Bereiche, die sind eng miteinander gekoppelt und dann schwappt einfach diese Denkweise rüber. Also dann gibt es irgendwie Transparenz- und Partizipationskultur, also die Eltern werden immer mehr involviert, die dürfen mitgestalten, die haben ein Mitwirkungsrecht und das ist richtig und das ist gut so. Aber es kippt oft, wenn daraus dann aus dieser Mitbestimmung dann eine Mitbestimmung über die Professionalität irgendwie rauskommt. Dann hat man noch Leistungs- und Zukunftsdruck, Zukunftsängste, was die Kinder betrifft, dann Noten, Übergänge, Vergleichbarkeit, also die Eltern versuchen einfach Risiken zu minimieren für die Kinder, da kann man nicht böse sein tatsächlich. Man kann ja nur informieren und letztendlich gibt es noch die Digitalisierung, also ganzen E-Mails. Früher musste man das auf Papier irgendwie schreiben. Das ging alles langsamer. Jetzt ist es durch die Digitalisierung einfach viel schneller. Das heißt, die Kommunikation ist viel schneller. Man hatte als Lehrkraft das Gefühl, irgendwie immer nur on demand ja, präsent sein zu müssen und das kostet Kraft.
Aber wenn jetzt dieser Kultur oder dieser gesellschaftliche Wandel stattfindet und viele jetzt auch beginnen, die Schule als Dienstleistung zu sehen, was ist dann tatsächlich das Problematische daran? Also wo siehst du da die Reibungspunkte?
Naja, wenn Schule als Dienstleistung dann verstanden wird, verschieben sich einfach die Rollen. Also das heißt, aus pädagogischer Verantwortung wird dann Service, aus professioneller Entscheidung wird Rechtfertigung, aus Kooperation wird dann irgendwie Anspruch und aus Gespräch wird dann Beschwerdemanagement. Und und Professionalität braucht am Ende Zuständigkeit und diese Zuständigkeit ständig handeln zu müssen, ist anstrengend und dadurch entstehen die Unsicherheiten bei den Kollegen und dadurch die Unzufriedenheit, die Unruhe und das führt meistens zu Krankheiten dann.
Das ist dann dieser klassische Burnout.
Genau, und also, wenn das alles zu viel ist.
Also würdest du sagen, dass bei, vielleicht nicht bei allen, aber vielen, einigen Kollegen, die mit Krankheit oder die sich krank melden wegen dieser hohen Belastung, von der man ja öfter hört, dass viele Lehrer über hohe Belastung klagen, dass es da gar nicht so zentral immer um den Unterricht geht, sondern auch tatsächlich eher um diese ganzen Sachen drumherum.
Genau, also unsere Arbeit ist nicht am Ende der Stunde irgendwie damit getan, sondern es ist viel mehr drumherum. Ich glaube, der Unterricht an sich ist nicht nur das Problem, ist bestimmt irgendwie bei vielen Kollegen trotzdem noch ein Problem, aber das ist es halt nicht nur. Ich glaube, diese Dienstleistermentalität irgendwie aus vielen Elternhäusern verschlechtert die Lage tatsächlich. Also viele sehen einfach keine Zusammenarbeit mehr, sondern es besteht nur noch Anspruch oder...
Und dann dieses fordernde Auftreten auch.
Genau, dieses fordernde irgendwie. Dann das Vertrauen geht dann verloren, es geht rüber zur Kontrolle quasi und dann von Pädagogik ist wirklich nur noch irgendwie Service-Mentalität. Und das ist, so sollte es nicht sein.
Gut, wenn du sagst, so sollte es nicht sein, wir haben auch gesagt, wo die Probleme sind, aber gibt es überhaupt eine Definition, wie dieses Verhältnis Eltern-Schule oder Eltern-Lehrkraft überhaupt sein sollte oder liegt es dann immer messen jeder Lehrkraft?
Die KMK hat das eigentlich schon definiert. Also die Kultusministerkonferenz beschreibt die Schule ausdrücklich als gemeinsame Verantwortung von Eltern und Schule. Und daraus ergibt sich eine aktive Verpflichtung zur Zusammenarbeit im gegenseitigen Respekt. Die Schule ist kein Dienstleister, sondern die Schule hat einen Bildung- und Erziehungsauftrag. So, und ich glaube, allein mit diesem Satz, und bedeutet es, dass ich es hauptsächlich mit den Kindern zu tun habe. Und wenn der Großteil meiner Arbeit darin besteht, irgendwie die Eltern und Kommunikation irgendwie zu pflegen, dann ist irgendwo der Fehler.
Also du sagst, es ist keine Kundenbeziehung. Wie würdest du es dann definieren oder benennen?
Naja, wir sollten eine Bildungspartnerschaft irgendwie pflegen. Das ist ja viel sinnvoller. Also Elternrechte gehen einher mit der Aufgabe, den schulischen Bildungsauftrag zu unterstützen und die Mitarbeit der Kinder sicherzustellen. Das ist diese Aufgabe und liegt nicht nur in der Hand der Lehrkraft.
Das heißt, der Unterschied zwischen Dienstleistung und Partnerschaft. Dienstleistung wäre, der eine erbringt eine Dienstleistung, der andere bezahlt. Und bei Partnerschaft ist es eher so, beide arbeiten gemeinsam an einem Projekt. Und jeder hat definierte Aufgaben, die können ja auch identisch sein oder ähnlich sein oder ineinander greifen, aber der Unterschied ist diese Zusammenarbeit bei dieser Partnerschaft.
Genau, also vor allem, also die typischen Konflikte sind zum Beispiel, warum machen sie das nur nicht so und lieber so oder wir verlangen statt wir wünschen uns oder das muss doch möglich sein. Allein dieser Satz, das muss doch möglich sein, die Elternteile haben einfach keinen Einblick in den Schulalltag, die haben keinen Einblick, was die Lehrkräfte tatsächlich zu leisten haben, wie deren Schulalltag irgendwie aussieht, wie den Arbeitstag irgendwie aussieht und das führt zu den Konflikten. Es darf einfach nicht sein, dass man gegeneinander arbeitet, sondern wir sollen wirklich mit dem Elternhaus versuchen, eine Partnerschaft zu pflegen.
Du hattest ja jetzt mehrmals von diesen Zuständigkeiten gesprochen und diese Verhandelbarkeit. Wie würdest du es beschreiben? Was sind so klassische Aussagen, die man dann da hört?
Na, ich erwarte, dass sie das irgendwie so schnell wie möglich lösen, oder ich möchte irgendwie regelmäßig informiert werden. Warum ist mein Kind nicht motiviert, beziehungsweise warum schaffen sie es nicht, mein Kind zu motivieren? Bei Lehrkraft X funktioniert das so und es funktioniert besser. Vielleicht machen sie das so. Also das sind irgendwie, warum antworten sie nicht schneller? Oder man bekommt irgendwie innerhalb von 24 Stunden mehrere E-Mails irgendwie, weil man nicht sofort geantwortet hat. Also solche Sachen halt.
Hm. Und welche Effekte hat dann sowas auf die Lehrkräfte?
Naja, Druck, zwangsläufig. Also man hat wirklich das Gefühl, es ist einfach eine Belastung. Man kann es selten wirklich abschütteln. Also man kann es versuchen, wirklich irgendwie sachlich, professionell zu sehen, und trotzdem ist es eine Sache, das schwört halt trotzdem immer mit. Also dass man hat wirklich das Gefühl, die Kommunikation hat keine Grenzen mehr, die Ressourcen werden verschoben, die professionelle Zuständigkeit wird einfach untergraben, und es ist am Ende einfach emotionaler Verschleiß, was wir erleiden.
Wenn du jetzt sagst, Ressourcen werden verschoben, das heißt dann, dass der Lehrer sich mehr um diese Kundenanfragen in Anführungsstrichen kümmern muss, statt eigentlich um diese allgemeinen.
Genau, also wir hatten ja schon eine Folge zum Thema Zeitmanagement. Mhm. Und es ist ja so, wir haben ja unsere Anzahl an Stunden, die wir im Unterricht leisten können, sollen, müssen, dürfen. Und die werden dann mit dem Faktor 1,5 irgendwie gerechnet. So kommen wir ungefähr auf eine Vollzeitstelle, in Brandenburg zumindest. Und wenn die meiste Zeit außerhalb des Unterrichts, was noch übrig ist von dieser Zeit, dafür aufgewendet wird, auf E-Mails irgendwie zu reagieren, weil die Eltern irgendwie über jeden Schritt informiert werden wollen, oder weil Informationen, die von den Kindern weitergegeben werden, nicht als vertrauenswürdig zum Beispiel wahrgenommen werden, wenn wirklich alles irgendwie für die Kinder geregelt werden muss, statt dass die Kinder es selbst irgendwie regeln, das kostet Zeit. So, und die Eltern, für sie, die haben ja nur das eine Kind in der Klasse. Das heißt, für die ist die E-Mail irgendwie abgetan. In der Klasse hat man irgendwie 20, 25 Kinder. Das heißt, wenn sich jedes Elternteil dieses Recht irgendwie nehmen, so viel Zeit in Anspruch zu nehmen, dann bleibt wenig Zeit für Unterricht, Unterrichtsgestaltung, Schulentwicklung und so weiter und so fort. Hm. Also das ist immer irgendwie das Problem. Einzelne Anliegen dominieren einfach die Ressourcen. Lautstarke Eltern erhalten einfach mehr Aufmerksamkeit. Pädagogische Entscheidungen müssen permanent gerechtfertigt werden, und das ist anstrengend.
Ich spreche jetzt einfach mal den rosa Elefanten im Raum an. Sagst du damit, die Eltern sind das Problem?
Ich glaube, das System ist das Problem. Also wenn die Lehrkräfte anfangen zu fragen, bin ich jetzt noch eine Lehrkraft oder eine Servicemitarbeiterin, dann ist es schon ein Problem. Ich glaube nicht, dass die Eltern allein das Problem sind. Ich glaube, das System ist gerade das Problem. Also die Eltern handeln ja selten aus Böswilligkeit. Häufig stecken sie dann, also die haben ja Sorgen, die haben Zukunftsängste, die haben Leistungsdruck. Vielleicht haben sie selber negative Erfahrungen mit dem System Schule. Vielleicht haben sie gerade persönliche Probleme wie Scheidung oder Todesfälle oder. Und dadurch sind sie meist unsicher und wollen versuchen, das zu kompensieren, und meistens ja an der falschen Stelle oder in der falschen Art und Weise.
Ich versuche das mal so ein bisschen wieder zusammenzuklabüsern mit meinen eigenen Worten und so den Gedanken von dem, was du jetzt gesagt hast. Also Eltern werden außerhalb der Schule eigentlich von vielen Unternehmen wie Amazon und weiß nicht was alles trainiert. Ihr seid wichtig, ihr seid der wichtige Kunde, und wenn ihr uns schreibt, antworten wir so schnell wie möglich, und wenn ihr was reklamiert, dann gibt es gleich die Gutschrift und das Produkt dürft ihr sogar noch behalten, auch wenn es euch gar nicht gefällt. Also da ist immer viel Entgegenkommen und viel Transparenz.
Genau, aber also dein Beispiel ist noch ein bisschen wirklich in diesem Kundenkontext, ist noch nachvollziehbar. Die Probleme entstehen, weil viele Schüler an vielen Ecken trotzdem noch als Schüler wahrgenommen werden und dafür aber für die Leistungen, die sie bekommen, irgendwie bezahlen. Und das ist der Fall zum Beispiel bei Sportvereinen, das ist in der Lerntherapie, es ist bei Nachhilfeinstituten. Also das sind alles Orte, wo die Kinder immer noch Schüler sind, aber für diese Leistung wird Geld bezahlt. Und da kann man irgendwie...
Oder Musikunterricht oder sowas.
Musikunterricht, genau. Und da kann man irgendwie Ergebnisse erwarten, das steht einem zu.
Weil Schwimmunterricht gibt es ja auch diese Garantie.
Man schwimmt, genau, man bekommt dieses Abzeichen am Ende. Also man zahlt eine Summe X und am Ende soll das Kind irgendwie gefälligst schwimmen können. Das funktioniert aber in der Schule nicht.
Genau, worauf ich hinaus wollte ist, wir hatten ja vorhin schon gesagt, oder ich glaube, du hattest es auch gesagt, dass sich vieles weiterentwickelt hat und ja zu dieser Kommunikationssystem, also dass die Unternehmen viel mehr mit den Kunden einfach in Kontakt sind und denen dadurch auch viel mehr zuvorkommend sind. Hat die Schule da ein bisschen die Entwicklung dann verpasst? Also entsteht die Unsicherheit eigentlich dadurch, dass ich bei Amazon genau tracken kann, wo, oder bei DHL, wo auch immer, dass ich da genau tracken kann, wo gerade der Postbote mit meinem Paket ist, aber in der Schule, wenn mein Kind nicht allzu viel erzählt, wüsste ich nicht, auf welcher Seite das gerade im Mathebuch ist. Also es kommt dadurch diese Angst des Kontrollverlusts, muss die Schule da anders agieren?
Ich glaube schon. Also ich glaube, da sind mehrere Faktoren, wo wir wirklich Schulungen teilweise brauchen, aber ansonsten, also die Schulen brauchen an sich klare Kommunikationsregeln, definierte Reaktionszeiten, transparente Bewertungsgrundlagen und ein einheitliches Auftreten im Kollegium mit der Rückendeckung der Schulleitung. Und wenn die Eltern merken, okay, so läuft es an der Schule, und dann entfällt schon mal der Satz, so läuft es bei Frau D und so anders läuft es bei Frau X und so weiter und so fort. Also wenn einzelne Lehrkräfte unterschiedlich agieren, dann entsteht bei den Eltern sowas wie Elternshopping und dann kann ich mir wünschen, was ich möchte oder zumindest es versuchen. Und so entstehen Sätze wie, ich möchte, dass die Lehrkräfte X nicht mehr in der Klasse Y unterrichtet zum Beispiel.
Du sagst jetzt einheitliche Dinge an der Schule. Worauf beziehst du dich? Da geht es ja nicht um den Unterricht zum Beispiel, oder?
Nee, um Kommunikationsregeln. Also okay. Wie reagieren wir? Wie können wir auch irgendwie geschult werden, dass es nicht irgendwie darum geht, unsere Entscheidung immer zu rechtfertigen, sondern es geht immer darum, irgendwie vielleicht noch sachlich zu erklären, warum, also sachlich, fachlich, aber keine Rechtfertigung.
Also geht es hier da so ein bisschen um einen Leitfaden im Umgang mit den Eltern?
Genau, also und auch irgendwie Kommunikationsleitfaden sollte irgendwie eingehalten werden. Also wenn eine Schule sowas schon hat, was schon mal irgendwie Gold wert ist, wenn es heißt, irgendwie Problem X mit Fahrlehrkraft X soll direkt mit der Fahrlehrkraft irgendwie besprochen werden. Wenn das nicht weiter hilft, soll dann die Klassenlehrkraft hinzugezogen werden. Und wenn das nicht weiter hilft, soll die Schulleitung hinzugezogen werden. Dann sollte der Weg so sein, sollte es ein Problem mit Lehrkraft X geben, sollen die Eltern die Lehrkraft X nicht übergehen. Hm. Und das soll nicht zugelassen werden zum Beispiel.
Also wenn dann die E-Mail direkt an die Schulleitung geht, weil man mit der vielleicht im gleichen Kegelclub ist, müsste die eigentlich zurückschicken und sagen... Genau,
soll die Schulleitung sagen, vielen Dank für Ihr Anliegen, ich habe dieses Anliegen an Frau X, die es betrifft, weitergeleitet. Mhm. Punkt.
Also da einfach stark darauf achten, dass diese ganzen Kommunikationswege eingehalten werden.
Genau, mit dem Vermerk, aufgrund unseres Kommunikationsleitfadens habe ich Ihre E-Mail an Frau X weitergeleitet. Mhm. Beste Grüße, Schulleitung.
Wir hatten ja gesagt, dass so die Eltern dieses Bedürfnis haben der Sicherheit, dass sie wissen wollen, wie diese Lernprozesse auch vonstatten gehen. Und diese Sicherheit entsteht ja nicht dadurch, dass die Eltern die Lehrer kontrollieren, sondern indem sie denen vertrauen. Also wenn ich Vertrauen in der Person habe, dass die das fachlich gut macht, dass mein Kind da gut aufgehoben ist, habe ich ja auch weniger Bedürfnis, da in diesen Prozess einzugreifen oder korrigierend einzugreifen. Wie versuchst du so eine, oder wie schaffst du das Vertrauen gegenüber den Eltern?
Naja, ich versuche erstmal ganz schnell und ziemlich klar die Rollen irgendwie zu definieren. Also ich kläre zum Beispiel, als ich damals meine erste Klasse eingeschult habe, habe ich ganz klar irgendwie formuliert, wann und wie bin ich erreichbar, welche Kanäle irgendwie sind irgendwie zu nutzen, welche Reaktionszeit irgendwie habe ich ungefähr, wie sind meine Bewertungskriterien. Dann habe ich noch irgendwie klar gesagt, dass ich nicht Entscheidungen für Einzelne treffe, sondern immer für eine gesamte Gruppe irgendwie zuständig bin. Und dann habe ich auch noch die Eltern gebeten, wenn sie sauer sind, eine E-Mail zu verfassen, drüber zu schlafen, diese E-Mail am nächsten Morgen nochmal durchzulesen und zu überlegen, ob sie die E-Mail so rausschicken wollen tatsächlich. Denn ich habe schon die Erfahrung gemacht, irgendwie am nächsten Morgen ist man weniger sauer meistens und würde man sich im Grund und Boden schämen, die E-Mail so geschickt zu haben. Und ich habe da angemerkt auch an der Stelle, dass solche E-Mails einfach was mit mir machen. Also selbst wenn man hochprofessionell ist, sowas hinterlässt Spuren. Also egal wie professionell man arbeitet, irgendwie, sobald E-Mails persönlich werden, ist es einfach nicht mehr schön.
Ja.
Also, was ich sagen möchte, ich habe ganz klar meine Bedürfnisse geäußert. Und tatsächlich wurde sich dran gehalten. Genau.
Das hast du dann auf dem Elternabend gemacht, oder?
Ja, genau.
Okay.
Also ich versuche in der Kommunikation wirklich professionell zu sein, sachlich und fachlich, und ich versuche wirklich so wenig wie möglich in diese Rechtfertigung irgendwie reinzukommen. Also ich versuche nicht defensiv, sondern ich kläre auf, ohne Wertung.
Warum du welche Maßnahmen gemacht hast und all sowas. Also da beziehst du dich ja dann auch öfter auf den Rahmenlehrplan oder die Schulordnung.
Genau.
Also das meintest du mit professionell und fachlich. Also das finde ich immer, wenn du das so sagst, du kommunizierst professionell.
Naja, ich nutze quasi die Ressourcen, die mir irgendwie die Gesetze oder die Schule einfach gibt. Also ich versuche nicht irgendwie selbst eine Rechtfertigung zu finden, weshalb, warum, sondern meine Arbeit ist ganz klar definiert. Da sind Gesetze, Vorschriften, und so weiter und so fort. Das heißt, es ist alles geregelt und anhand dessen arbeite ich. Und dementsprechend brauche ich nichts rechtfertigen, weil in meiner Arbeit ist keine Willkür, sondern ich kann mich darauf berufen, Schulgesetz, Grundschulverordnung, Verwaltungsvorschrift, und dann gibt es noch Leitfaden von der Schule, dann gibt es irgendwie ein Handbuch von der Schule, es gibt irgendwie Schulbeschlüsse und darauf kann ich mich einfach beziehen. Und dann ist es keine Entscheidung, die ich persönlich getroffen habe, und dementsprechend kann ich auch nicht irgendwie persönlich, emotional irgendwie damit verhaftet werden, sondern es ist eine Entscheidung, die getroffen wurde, die ist unabhängig irgendwie von meiner Meinung und sonst was, und damit ist es für die Eltern deutlich leichter zu akzeptieren.
Welche anderen Maßnahmen hast du noch oder machst du noch in deiner Klasse, um ja, diese Transparenz zu schaffen?
Naja, eine große Gefahr der Dienstleistungslogik zum Beispiel ist mein Versuch, jedem Wunsch individuell gerecht zu werden. Und tatsächlich ist es nicht richtig. Also professionelle Schule braucht System und kein Wunschkonzert. Deswegen brauchen wir im Kollegium eine Einheitlichkeit, einen Zusammenhalt in der Kommunikation, in dem Auftreten und so weiter und so fort, damit das Zuverlässigkeit irgendwie signalisiert, Verlässlichkeit. Also wir brauchen wirklich ein verlässliches System innerhalb dieser Schule, damit die Eltern merken, okay, es funktioniert. Und dann entsteht wieder Vertrauen einfach. Kollegiale Geschlossenheit soll auf jeden Fall hergestellt werden. Also wir brauchen auf jeden Fall klare Absprachen im Team, gemeinsame Kommunikationsleitlinien, Rückendeckung der Schulleitung. Also wir müssen signalisieren, dass die Schule ein System ist und kein Einzelkämpferbetrieb, wo die Eltern sich rausbixen können, irgendwie was sie haben wollen. Zur Bewertungsdiskussion zum Beispiel, Da braucht man einfach klare Kriterien, transparent kommuniziert, kompetenzorientiert erklärt und man muss einfach die Prozesse beschreiben und nicht nur Ergebnisse irgendwie rausgeben. Also eine Note ist zum Beispiel kein Urteil für ein Kind, das ist immer noch nur eine Rückmeldung über die Leistung in diesem Moment. Also abgesehen davon haben wir noch eine Folge dazu schon vor Ewigkeiten, fast einem Jahr tatsächlich zur Leistungsbewertung schon mal aufgenommen.
Okay.
Das heißt, ich halte grundsätzlich nichts von Noten, aber trotzdem sind sie nun mal im Schulalltag halt da an der Stelle. Dementsprechend kann man schon feststellen, dass sie ein großes Problem darstellen bei den Eltern und für die Kinder auch. Und dementsprechend kann man einfach viele Konflikte schon mal lösen, wenn diese Bewertungskriterien transparent sind. Und transparent heißt nicht nur, man hat die Prozente irgendwie parat, sondern wenn man etwas bewertet, sollen die Kriterien immer klar, am besten auch entweder mitgetackert oder schon auf dem Blatt drauf sind, sodass die Eltern genau sehen, was bewertet wurde.
Da hattest du mir Anfang des Jahres mal, glaube ich, so ein Beispiel von dir gezeigt, wo es um Hefterführung ging, wo du eigentlich am ersten Tag den Kindern schon alles gegeben hast. Da war so ein Bewertungszettel, der wurde dann hinten reingeheftet und da stand genau drin Überschriften, Datum, alles, was du bewerten wirst, wenn du diesen Hefter irgendwann mal einsammelst.
Genau, also den Kindern war es von Anfang an, von der ersten Stunde an klar, was bei diesem Hefter bewertet wird. Und das waren nicht nur die Ergebnisse selbst, sondern der Hefter selbst. Und denen war alles klar, was zu diesem Hefter gehört. Von Inhaltsverzeichnis über Deckblatt, über Datum, über... Es war alles, die wussten genau, was ist notwendig und wie viele Punkte kosten quasi...
Kein Deckblatt und kein
Deckblatt und so weiter. Und so war für sie klar, was sie zu leisten haben. Und für mich war wieder irgendwie weniger Rückfragen. Und auch die Akzeptanz dafür, weil die Note war da und wenn ein Deckblatt fehlt und dafür fehlen dann 2 Punkte, dann
ist es so.
Dann ist das so, weil es war bekannt. Es war irgendwie, liegt dann das Problem erstmal woanders, aber die Note ist klar und führt nicht zu einem Konflikt. Genau.
Und beziehungsweise dann, selbst wenn es zu einem Konflikt führt, kann der relativ schnell beendet werden, weil du sagen kannst, du hast alles transparent gemacht.
Genau, also die Rückmeldung dazu ist ganz klar. Am ersten Tag irgendwie haben die Kinder ein Kompetenzraster bekommen, denen war klar, was bewertet wird, mit wie vielen Punkten das bewertet wird. Die wussten, wie viele Punkte sie für eine 1 brauchen, die wussten, wie viel für eine 2 und so weiter und so fort. Dann hat man in der Leistungsbewertung, die VV-Leistungsbewertung sagt irgendwie, ab so und so viel Punkten ist es eine 1, ab so und so viel Punkte ist es eine 2, ich habe zusammengerechnet und das war's.
Hm.
Und wenn ein Deckblatt fehlt, ich habe auch nicht bewertet irgendwie, hat es mir besonders gut gefallen oder ja oder nein, sondern es war irgendwie, ist es thematisch irgendwie passend und ist es überhaupt vorhanden? Und wenn es nicht vorhanden ist, darüber brauchen wir nicht diskutieren, ob die 2 Punkte irgendwie dazukommen oder nicht.
Hm.
So, und damit war das Thema eigentlich schnell geklärt.
Und wenn ich jetzt eine Lehrkraft bin und tatsächlich sage, okay, dann will ich transparent so arbeiten und da muss ich auch wirklich so kleinteilig sein, dass ich alles mit aufschreibe, was ich bewerte. Weil ich kann mich erinnern, unser Sohn hatte mal Abzüge bekommen, weil er einen Vortrag gehalten hat, wo er keine Bilder in seine PowerPoint reingemacht hat. Das war aber nicht gefordert. Also da stand nicht irgendwie PowerPoint mit Bildern, sondern das hat er damals auch als willkürlich empfunden, weil die Bewertung war halt nur die PowerPoint. Aber was dann in diesen einzelnen oder in diesen Kategorien nochmal bewertet wird, sollte man möglichst auch kleinteilig dann machen.
Genau, also man sollte wirklich vermeiden, dieses Gefühl der Willkür tatsächlich bei den Kindern und bei den Eltern zu wecken, weil dann das ist schon, also wenn ich nicht deutlich sage, was ich erwarte, dann können es die Leute nicht riechen. Und die Lehrkräfte an Schulen, die sind im System drin, die wissen, also ich könnte wahrscheinlich im Schlaf ein Bewertungsraster irgendwie formulieren und ein Arbeitsblatt dazu. Aber Eltern können das nicht. Also für die ist wenn die erfahren, das Kind muss einen Vortrag halten, die haben keine Ahnung wahrscheinlich, was ein Vortrag tatsächlich alles beinhalten soll. Und
zumal die ja auch von Lehrer zu Lehrer dann unterschiedlich sind. Ne? Die Anforderungen, der eine will Karteikarten, der andere will freies Sprechen, einer will PowerPoint, der andere will ein Plakat. Also
genau, und da muss man schon irgendwie klar kommunizieren, das sind meine Erwartungen, das wird bewertet. Und dann, wenn es hieß irgendwie, das Kind soll an einer Präsentation irgendwie das Ganze darstellen, dann kann man keine Punkte abziehen, wenn dazu keine Bilder irgendwie sind. Weil das ist nicht, oder man muss genau besprechen mit den Kindern, was ist eine Präsentation. So, und meistens wird es halt nicht gemacht. Das sind die Probleme, das sind die Konflikte, die dann entstehen. Also bitte immer die klare Erwartungshaltung irgendwie kommunizieren, damit es keine Probleme gibt. Und wenn das gemacht ist und trotzdem fehlen die Bilder, dann ist das Problem nicht, liegt nicht das Problem bei der Lehrkraft.
Hm. Gut, ich glaube, wir sind ein bisschen abgeschweift in kleine Details. Hast du noch andere vertrauensbildende Maßnahmen? Du hattest ja auch mal eine Zeit lang bei deiner ersten Klasse auf jeden Fall, weiß nicht, ob du es bei deiner jetzigen Klasse noch machst, immer mal so Statusmeldungen verschickt, wo man ja vielleicht auch sagen könnte, das ist ja so ein bisschen Dienstleistermentalität, aber wenn man das jetzt aus diesem Partnerschafts, was du ja gesagt hast, man will so eine Bildungspartnerschaft machen, würde ich sagen, ist es ja eigentlich eher, man schreibt dem Partner, hey, wie ist der Stand der Dinge?
Genau, also es ging hauptsächlich um Themen, die wir gerade im Unterricht irgendwie besprochen hatten, um Sachen, die irgendwie vielleicht vorgefallen sind, also Infos, irgendwie allgemeine Sachen. Die Rückmeldung der Eltern war immer gut, die haben sich immer gefreut über die News quasi, weil die dadurch zu Hause anders nachfragen konnten, weil sie dadurch auch wussten, was die Kinder im Unterricht gemacht haben. Das heißt, sie konnten prüfen, wie ist der Lernstand, hat das Kind das wirklich verstanden. Also das war irgendwie rein informativ und das hat zu Hause einfach geholfen, um einfach nochmal mehr mit dem Kind ins Gespräch gehen zu können über das Thema Schule. Also ich kenne es von meinem Sohn, wenn ich mal gefragt habe, was es in der Kita gab zu essen, es gab jeden Tag Kartoffeln. Hm. Und so gehen die Kinder, wie war die Schule? Gut.
Du hattest jetzt gerade gesagt, du hast geschrieben, was vorgefallen ist, glaube ich, meintest du irgendwie. Also damit meinst du nicht, also du hast einmal geschrieben, in Mathe haben wir das und das gemacht, also die und die Themen bearbeitet und Deutsch das und das bearbeitet. Und wenn du sagst, was vorgefallen ist, war eher, wir waren an dem Wandertag in der Bücherei. Nee, aber du hast jetzt nicht geschrieben, nur, doch, Kind also, A hat nee, Kind B nicht. Geschubst.
Nein. Aber wenn wichtige Themen bei uns als Klasse aufgeploppt sind, das war zum Beispiel ein Fall, ein Mädchen hatte mir und ich hatte damals irgendwie Klasse 2 oder Klasse 3, hat erzählt, irgendwie abends will es nur noch irgendwie Gurke essen, weil es fühlt sich irgendwie zu dick. Und das hat so bei meinen Mädchen irgendwie da ein bisschen überhand genommen und dann habe ich die Eltern über diese Thematik bei uns in der Klasse und ein Junge hatte irgendwas Blödes gesagt, also es war kein großes Ding, aber ich also bei Thema irgendwie psychische Gesundheit und Körperwahrnehmung, ich bin da echt sensibel. Und daraufhin hatte ich die Eltern geschrieben, dass das aktuell bei uns bitte Thema ist, dass sie zu Hause auf jeden Fall irgendwie mit ihren Kindern darüber reden sollen, dass Sprüche grundsätzlich nicht förderlich sind und dass gesundes Essen irgendwie notwendig ist. Und ich hatte in Gruppengesprächen quasi einmal mit den Jungs und einmal separat mit den Mädchen ein Kreisgespräch geführt zum Thema Ernährung, zum Thema Körperwahrnehmung und wie der normale Körper einer Frau irgendwie aussieht, anders als in der Werbung zum Beispiel. Und darüber hatte ich die Eltern einfach informiert, um sie zu sensibilisieren, dass sie auch einen Blick zu Hause drauf haben, wie es dem Kind, damit es kein großes Ding wird. Und auch da haben sich die Eltern bedankt, weil sie damit mit den Kindern ins Gespräch gehen konnten.
Und vielleicht auch so ein bisschen nochmal merken, worum sich ihre Kinder eigentlich auch Gedanken machen, was man zu Hause vielleicht gar nicht so mitbekommt, weil das da weniger thematisiert wird dann.
Genau, und wiederum hat das auch wieder Vertrauen irgendwie gebracht, weil die das Gefühl hatten, auch ich habe die Kinder im Blick. Also ich kriege mit irgendwie, was los ist. Auch wenn es noch kein großes Ding irgendwie ist. Genau. Also, und dann letztendlich gibt es noch ein wichtiger Punkt, glaube ich, was unsere Thematik angeht, ist so diese emotionale Selbststeuerung. Also unser Problem, glaube ich, als Lehrkraft ist, dass wir oft die Emotionen übernehmen. Also wenn Eltern fordernd auftreten, fühlt sich das ganz schnell wie ein Angriff an, zum Beispiel. Aber man muss einfach da aus dieser Situation rauskommen und diese Kundenlogik, die wir wahrnehmen, ist eigentlich oft eher eine Angstlogik, die die Eltern haben. Und wenn wir das erkennen, das bewusst wahrnehmen, dann kann man deutlich ruhiger reagieren. Und dann ruhiger, und dann kann man sich auch die Zeit nehmen, um wirklich professionell zu antworten.
Das habe ich, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Also was du sagst, ist, die Eltern schreiben gar nicht unbedingt mit diesem Kundeninteresse, was wir vorhin so ein bisschen beschrieben haben, sondern eher aus einer Angst heraus. Aber als Lehrkraft nehmen wir das oft dann wahr, dass es so eine Kundenanfrage ist, weil wir ja auch in dieser ganzen Maschinerie dieser gesellschaftlichen Wandlung so ein bisschen mit drin sind. Also ist es denn hier auch oft dieses klassische Sender-Empfänger-Prinzip, genau, wer mit welchem Ohr gerade hört und wer mit welchem Mund gerade spricht?
Genau, ich glaube, wir schaffen es als Lehrkraft oft nicht, irgendwie uns abzugrenzen. Also das nicht als Angriff zu werten, sondern die Eltern konnten das in dem Moment nicht anders. Und das ist oft nicht böse gemeint. Also, und ich glaube, würde man so ins Gespräch gehen mit den Eltern und denen klar sagen, ihre E-Mail hat mich verletzt, ich glaube, würden viele sagen, so war es aber nicht gemeint. Das war niemals das Ziel. Also ich glaube es wirklich. Macht man aber nicht, sondern man reagiert meistens dann emotional und verschwendet ganz viel Ressourcen, um das irgendwie zu lösen, um sich rechtfertigen zu müssen und. Also nicht jede Emotion sollte übernommen werden, sondern man soll die Lage sachlich betrachten, nicht per se der Meinung sein, diese Eltern haben eine Dienstleistermentalität, sondern einfach nur sich in Gedanken nochmal zur Erinnerung rufen, dass die Eltern einfach Angst haben, Angst um ihre Kinder. Und dass sie vielleicht nicht die Art und Weise irgendwie haben, das so zu kommunizieren, und darüber kann man reden. Aber Fakt ist, wenn man sich das irgendwie bewusst macht, dann kann man wirklich deutlich ruhiger rangehen, mit deutlich mehr Abstand, und dann zeugt das auch von Professionalität. So, und dann wiederum, und das wäre wichtig nochmal zu, wenn mehrere Eltern allerdings ähnlich agieren, ähnlich denken, ähnliche Anfragen haben, dann liegt das Problem dann trotzdem dann in der Struktur. Also dann ist es ein Signal für uns Lehrkräften zu gucken, okay, bei uns stimmt etwas nicht. Das wäre irgendwie, also, und dann sollte man wirklich Kommunikationswege nochmal klären, sind die Erwartungen transparent, sind die Zuständigkeiten genannt worden, ist die Schulleitung sichtbar hinter uns, ja oder nein, also dann muss irgendwie wirklich nochmal die Struktur hinterfragt werden, um sicher zu sein, dass da kein Problem ist.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Folge, die wir davor aufgenommen hatten mit den Unterrichtsstörungen. Da hattest du ja auch gesagt, Unterrichtsstörungen sind Signale an uns und unseren Unterricht, dass es da Probleme gibt. Und so ähnlich würdest du das durchaus auch mit den Elternrückmeldungen machen. Also die Elternrückmeldungen nicht als Angriff nehmen, aber auch bei den Elternrückmeldungen, wenn man sieht, die gleichen Themen tauchen immer wieder auf, dass man sich einfach hinsetzt und überlegt oder vielleicht auch die Eltern direkt anspricht. Was hätten wir anders machen müssen, damit sie diese Anfrage gar nicht gestellt hätten? Also, dass man da überlegt, wie können wir als Schule besser proaktiv agieren, damit die Eltern da beruhigter sind.
Genau, also einfach reflektieren. Also nach wie vor, und zwar nicht emotional, sondern sachlich. Also wenn mehrere E-Mails von unterschiedlichen Eltern kommen zu einem Thema, dann ist das Problem nicht bei den Eltern, sondern wahrscheinlich bei der Kommunikation. Mhm. Und dann, das muss dann hinterfragt werden. Und selbst wenn das passiert ist, ist es ja kein Beinbruch. Ich meine, jeder macht Fehler. Wir sind irgendwie alle nur Menschen. Wichtig ist, dass wir diese Probleme nicht einfach irgendwie auf immer und ewig mitschleppen, sondern dass wir dran arbeiten und optimieren. Und dann sollte man auch einen Perspektivwechsel irgendwie vollzogen im Kollegium. Und das heißt nicht irgendwie, wie verhindere ich irgendwie fordernde Eltern, sondern einfach hinterfragen, wie klar bin ich in meiner Kommunikation, wie klar bin ich in meiner Rolle als Lehrkraft. Mhm. Und wenn ich mich klar positioniere, wenn ich klar bin in meiner Kommunikation, in meiner Person, in meiner Professionalität, dann gibt es keine Unsicherheit. Und Unsicherheiten erzeugen einfach Diskussionen. Klarheit erzeugt einfach ganz klare Ruhe. Hm.
Was ich mir noch notiert hatte, als du vorhin gesprochen hattest, du hast ja auch diesen Jahresplaner und den Wochenplan. Also falls jemand die Folgen noch nicht gehört hat, du hast wie so einen Jahresplan, fangen wir anders an, du hast den Wochenplan, da steht drin, welche Aufgaben die Kinder erledigen müssen. Das wird in diesen Jahresplaner geklebt. Auf dieser Doppelseite sehen die Eltern also jede Woche den Wochenplan. Sie wissen also genau, woran haben die Kinder gearbeitet. Die Kinder haken teilweise auch die Sachen ab. Die wissen also, wer hat der alles geschafft, ja oder nein. Dann ist teilweise die Selbstreflexion der Kinder mit drin. Dann sind, also das funktioniert auch so ein bisschen wie dieses Rückmeldeheft, also da sind dann Rückmeldungen von Lehrern, positiv oder negativ. Und das wird jede Woche von den Eltern unterschrieben und von dir auch kontrolliert, dass es unterschrieben wurde. In dem Ganzen sind auch Noten drin, also eigentlich alles übersichtlich. Und damit stellst du eigentlich sicher, dass du jede Woche einen Datenpunkt hast, wo die Eltern einfach abgeholt werden und stellst sicher, dass das Wissen der Eltern nicht älter als eine Woche ist.
Genau. Die Rückmeldung der Schulleitung dazu war, die Eltern hatten noch nie so viel Feedback zu ihrem Kind bisher als jetzt. So, und das ist eine Umgewöhnung und das sichert mich ab. Weil die Eltern wissen zu jeder Zeit, welche Themen gerade bearbeitet wurden. Das heißt, keiner kann kommen und sagen, das haben wir hier gar nicht gewusst. Mhm. Und zweitens ist es für mich auch ein Leitfaden, um zu sehen, welche Themen wir alles gemacht haben. Und die Kinder können dann deren Lernweg quasi irgendwie mitverfolgen damit.
Ja, ich finde, es sind so viele Dinge, die du damit auch so ein bisschen abräumst. Auch dieses der Ärger aufstauen, glaube ich, ist auch schwierig. Weil das sind meistens, glaube ich, dann diese Dinger, wo die Leute richtig explodieren, wenn die dann sagen, ah, das war jetzt 5, 6 Mal, da habe ich mich jetzt schon drüber geärgert, jetzt ist das 7. Mal und jetzt schreibe ich der aber. Das ist auch nochmal ein anderer Effekt, als wenn solche Dinge gleich beim ersten Mal irgendwie angesprochen werden. Also ich glaube, dieser regelmäßige Kontakt und eigentlich, was du ja machst, ist ja diese Partnerschaft, die du vorhin angesprochen hattest, diese Bildungspartnerschaft zwischen Eltern und Lehrer, die wird ja da einfach dokumentiert und auch festgehalten und abgezeichnet.
Genau, also ich bin der Meinung im Grunde, Schule darf irgendwie freundlich, also Schule sollte freundlich sein, Schule sollte kooperativ sein, Schule sollte transparent sein, aber die Schule darf ihre Professionalität nicht abgeben. Also, und es ist wichtig, auch in dieser Partnerschaft, ich bin der Pilot, die Eltern sind die Co-Pilot und das Kind muss irgendwie gestalten und mitmachen. Also das Kind irgendwie ist der Hauptakteur irgendwie der Geschichte, weil es ist sein Lernprozess, was an der Schule stattfindet. Und man soll einfach gucken als Lehrkraft, professionelle Haltung, fachlich, sachlich argumentieren, aber nicht rechtfertigen, gucken und genau überlegen, wie gehen wir mit manchen Situationen um, sich Unterstützung beim Kollegium abholen und eine klare Haltung, klare Definition der Lehrerrolle, der Lehrertätigkeit auch bei den Eltern, um einfach diese Professionalität darzustellen. Und wenn das klar ist, dann gibt es eigentlich selten Probleme. Hm. Ich habe auch, ich kann mich erinnern, ich weiß nicht mehr, ist schon ewig her, die eine Mutter hatte die Forderung gestellt, ihr Kind oder die Sitznachbarin sollte umgesetzt werden. Die saßen beide mehr oder minder mir direkt gegenüber, weil sie Aufmerksamkeitsschwierigkeiten hatten. Und beide Kinder haben einfach den direkten, geraden Blickkontakt gebraucht. Aber die Mutter wollte das nervige Kind nebenan quasi loswerden. Und dafür sollte aber das eigene Kind irgendwie da direkt bei mir so die gute Sitzposition quasi beibehalten. So, und da habe ich auch klar gesagt, das ist meine klare Kommunikation irgendwie. Die Sitzordnung ist meine Aufgabe. Und das habe ich auch auf Protokoll. Also ich habe zum Elterngespräch eingeladen und ich habe klar kommuniziert, dass meine Rolle, meine Tätigkeit als Lehrkraft ist es irgendwie, die Kinder so zu positionieren, wie sie es brauchen. Und das geht nicht in Einzelnen, es ist kein Wunschkonzert, sondern das ist eine pädagogische Entscheidung. Und die kann nur ich treffen. So. Und das war's. Danach gab es keine Schwierigkeiten mehr. Klare Haltung.
Wie wollen wir das Ganze jetzt so final nochmal zusammenfassen? Was sind nochmal die Top-Punkte, wo du sagen würdest, das ist das Wichtigste, was die anderen Lehrkräfte aus dieser Folge mitnehmen sollten?
Naja, ich glaube, wichtig ist, dass wir einfach einen Perspektivwechsel haben. Dass wir merken, okay, die Eltern meinen es nicht böse, meistens nicht. Also man hat immer Einzelfälle. Die meinen es nicht böse, die haben meistens Angst, die agieren aus einer Angst heraus irgendwie, dem Kind könnte es schlecht gehen oder schlechter gehen und die wollen es partout vermeiden und wissen sich vielleicht nicht besser zu helfen, als um sich irgendwie zu schlagen. Wichtig ist, man soll deren Emotionen nicht übernehmen und dementsprechend auch wieder reagieren, sondern wir müssen agieren, statt zu reagieren. Und es funktioniert nur, wenn wir eine klare Haltung haben, Professionalität an den Tag legen, Zeit nehmen, irgendwie zu überlegen, wie wir darauf eingehen wollen, ob wir wirklich irgendwie darauf eingehen müssen oder wie wir die Sache irgendwie klären können, ohne an Professionalität abzugeben. Die Eltern sind nicht diejenigen, die Entscheidungen im Klassenraum treffen. Denn ich als Lehrkraft trage die Verantwortung für eine gesamte Gruppe. Und das ist wichtig. Und dann auch Psychohygiene betreiben, irgendwie 30 Minuten spazieren jeden Tag hilft nachweislich, um einfach schlechte Gedanken loszulassen. Wichtig ist einfach mehr Gelassenheit, nicht alles persönlich nehmen, sondern wirklich überlegen. Und manchen Eltern, man weiß nicht, was alles drin steckt. Also das ist immer irgendwie das Problem. Man muss sich aber nicht als Lehrkraft jeden Schuh anziehen. Wir sind nicht für alles irgendwie verantwortlich. Wir sind fürs Lernen irgendwie zuständig. Unser Auftrag ist ein Bildung- und Erziehungsauftrag. Das war's. Mehr nicht. Also dafür kriege ich mein Geld am Ende des Monats. Und das muss jeder klar sein. Also nicht jede Emotion irgendwie rüberstulpen und alle Probleme irgendwie lösen wollen, sondern wir haben einen klaren Bildungs- und Erziehungsauftrag, den sollen wir wirklich nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen. Das ist wichtig. Aber für mehr sind wir nicht zuständig.
Dann würde ich sagen, an unsere Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank.
Wir hören uns dann nächste Woche.
Vielen Dank, dass ihr den Elementarwissen-Podcast gehört habt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert den Podcast-Feed.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für einen regen Austausch zum Thema Schulentwicklung tretet gerne unserer Facebook-Gruppe Elementarwissen bei.